Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Manu und bei mir ist der Micha. Schönen guten Morgen zur ersten Folge Insert Moin.
Moinsen.
Hallo. 2019, die erste Folge Insert Moin. Wir haben die erste Woche Insert Moin hinter uns. Ihr hört das Wochenmenü sozusagen, in der wir nochmal für euch zusammenfassen, was diese Woche bei Insert Moin passiert ist, über welche Spiele wir gesprochen haben, welche Folgen ihr bis jetzt verpasst habt vielleicht oder welche Folgen ihr noch nicht gehört habt. Gibt's eine kurze Zusammenfassung und dann wollen wir noch ein bisschen ergänzen. Wir hatten ja am Anfang der Woche zwei große Jahresvorschauen, wo wir 26 Gäste eingeladen haben und dann kam der Kommentar, ja, jetzt weiß ich zwar, was die Gäste gerne spielen und auf was sich die Gäste gefreut haben, aber ich weiß ja gar nicht, auf was Micha und Manu sich freuen. Und das ist natürlich eine berechtigte Kritik, deswegen haben wir gedacht, holen wir das heute ein bisschen nach und haben jeder noch zwei, drei Spiele rausgesucht, auf die wir uns 2019 freuen. Das gibt's jetzt auch noch hier bei Insert Moin. Und genau, erstmal hallo Micha. Wie hast du denn die Weihnachtsfeiertage gut überstanden? Die Pause Insert Moin genossen?
Ja, Winterschlaf habe ich gemacht.
So eingemümmelt.
Die ganze Erschöpfung aus dem ganzen Jahr ist dann wirklich kolossal abgefallen. Und man denkt ja immer so, ja, da nehme ich mir jetzt mal echt viel vor in dieser Zeit. Aber tatsächlich habe ich ziemlich viel geschlafen. Und ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht so richtig an die zwei Wochen erinnern. Es ist wirklich alles komplett runter. Und man merkt ja wirklich auch, wie die Umgebung um einen herum auch runterfährt. Also da ist ja auch wirklich tatsächlich so, dass es ein kollektives Winterschlafverhältnis ist. Und draußen passiert auch nicht so viel. Ja, so habe ich das verbracht. Bin jetzt auch nicht weggefahren oder so. Also ich war die ganze Zeit nur am Erholen, schlafen.
Ja, ich habe meine Switch eingepackt und habe mich auch eingemümmelt gefühlt. Ich habe tatsächlich ein paar Sachen gespielt und nachgeholt. Das, über die reden wir jetzt ja auch gleich. Ich habe mir tatsächlich vorgenommen, es gab so drei Running Gags in der Insert Moin Community bei uns auf dem Discord, wo wir ja immer sehr aktiv dann auch mit den Leuten in Kontakt stehen. Und da gab es immer zwei Wünsche. Manu, red doch mal endlich über Oxenfree und Manu und Micha, redet doch mal über Night in the Woods. Das sind zwei fantastische Spiele, über die wir nie gesprochen haben. Und Celeste hatten wir letztes Jahr verpasst. Jeder hat gesagt, oh, Celeste ist irgendwie so ein toller Plattformer. Für viele war das ja auch das Spiel des Jahres. Und die drei Titel hatten wir noch nicht im Cast hier. Und deswegen habe ich mir die jetzt vorgenommen, die über die freien Tage zu spielen, weil natürlich sowas dann auch ideal dafür geeignet ist, wenn man nicht im täglichen Rhythmus drin ist, um am nächsten Tag ein neues Spiel zu besprechen. Oder eben auch, weil wir beide Freelancer sind, spielen wir ja schon eher die aktuellen Sachen, wenn wir auch Reviews machen für Magazine oder so. Und deswegen habe ich gedacht, das nutze ich jetzt mal und habe tatsächlich geschafft, diese Woche diese drei Running Gags in Anführungszeichen endlich nachzuholen und zu besprechen. Aber ansonsten war ich auch echt ein bisschen relaxter, ein bisschen weniger Stress. Das hat mir auch ganz gut getan. Ich wurde aber erstmal krank. Das ist ja völlig normal als Freelancer, dass man sobald man ein paar Tage frei hat, erstmal der Körper so sich diese Energie zurückholt und erstmal sagt, nee, du bleibst jetzt erstmal zu Hause, du machst erstmal gar nichts mehr. Du bist jetzt erstmal krank. Ja, das ist so, erwischt mich irgendwie jeden Dezember so.
Ja, also krank bin ich jetzt nicht so massiv geworden, also nicht mit so einer Supergrippe, aber das ist ja oft so das Zeichen, das Warnzeichen von dem Körper, auch geschuldet unserer sehr schnellen Lebensweise, die wir hier im Westen haben und die, ich glaube, wenn wir jetzt mehr Pausen hätten oder wenn die Tage generell ein bisschen entspannter wären und wir nicht diesen furchtbaren Arbeitsrhythmus hätten, dann würde das auch gar nicht so eskalieren. Also ich glaube, dann würden wir gar nicht krank werden. Es ist immer so, dass man sich das aufspart. Also man hat das Gefühl, das staut sich so richtig auf und dann kommt, platzt das irgendwann raus. Und meistens immer dann, wenn man sich entspannt, ne? Als würdest du die ganze Zeit aufgrund des Stresses diesen Stau zurückhalten und dann auf einmal so, ach, jetzt habe ich frei. Und dann bricht der Damm und die ganze Krankheit bricht durch. Also viele Leute kennen das vielleicht, wenn sie schackern und dann kommen die Ferien oder so oder Urlaub kommt dann und man macht den Fehler, dass man sofort am ersten Tag sofort schlagartig nichts tut. Und das ist dann oft meistens, führt das dazu, dass man dann tatsächlich krank wird. Also oft wird empfohlen, dass man langsam runterfährt. Also man sich am ersten, zweiten Tag dann noch irgendwie Sachen vornimmt, die man erledigen soll und so und dann erst so langsam runterfährt. So als Tipp. Also ich kenne genau dasselbe Phänomen.
Ja, also ich glaube, bei mir lag es einfach daran, dass der Schwiegervater mich einmal schräg von der Seite angehustet hat und mir einfach Viren geschenkt hat. Ich glaube, das war gar nicht mal so durch meine Lebenssituation, weil ich schon eigentlich das Gefühl hatte, also 2018 ging es mir eigentlich echt gut im Vergleich zu früher, was so diese Life-Work-Balance angeht. Mich gesund ernährt, hat irgendwie meinen Lebens- und Schlafrhythmus irgendwie ganz gut eingependelt. Ich glaube, das war wirklich einfach nur blöd angenießt werden. Kann man sich auch fast nicht dagegen wehren manchmal im Winter. Ja.
Stimmt.
Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf 2019 mit dir wieder fleißig zu podcasten. Das Jahr hat jetzt auch schon ganz gut angefangen, finde ich. Die erste Januarwoche ist ja meistens immer so ein bisschen noch ruhig, aber dann geht's auf einmal schon los. Also man merkt dann richtig so 6., 7. Januar, wenn die Leute dann auch wieder alle anfangen zu arbeiten. Die Branche legt wieder los. Davor kriegt man irgendwie nur 2 Mails am Tag und sobald irgendwie am 6., 7. Januar die Leute wieder anfangen nach den Feiertagen, dann geht's auf einmal auch wieder los. Die Releases kommen, die Newsletter kommen, die Pressemitteilungen, alle sind wieder irgendwie am Termine machen und die nächste Messe steht an und so. Das ist schon, das merkt man schon, wie dann wieder alles Fahrt aufnimmt, auch die Branche. Ich hatte das Gefühl, in der ersten Woche ist gar nichts passiert und in der zweiten jetzt überschlägt sich schon wieder die halbe Welt, also sowohl politisch als auch in der Spielebranche. Das ist irre, irgendwie so mit zu betrachten, wie das einfach dann losgeht wieder.
Ja, ist echt krass, ne? Ja.
Bevor wir jetzt zu den Spielen 2019 kommen, auf die wir uns freuen, Micha, ich habe noch eine kleine Überraschung. Wir haben ja ein riesiges Archiv bei uns. Wir haben ja über 2000 Folgen gemacht schon, die großteils jetzt inzwischen halt auch hinter der Paywall sind für Patreon und für Steady-Supporter. Und ich habe mir überlegt, ich finde es eigentlich irgendwie immer schade. Einerseits brauchen wir natürlich auch diese Paywall, um dieses Projekt hier zu finanzieren. Das funktioniert ja zum Glück auch gut, dass viele Leute uns da unterstützen auf den 2 Crowdfunding-Plattformen, um dann Zugriff zu den Folgen zu kriegen. Das haben wir ja schon auch gemerkt, dass wir erst seit dieser Umstellung mit Folge 2000 uns auch einigermaßen damit finanzieren können. Ich finde es aber andererseits immer so schade, dass man dann, wenn jetzt zum Beispiel ein Port rauskommt für die Switch, dass man dann sagt, okay, guckt mal hier, wir haben irgendwie 2017, 2016 schon über dieses Spiel gesprochen, man kann es aber nicht mehr hören. Also wir kriegen öfter Anfragen, so könnt ihr diese alte Folge nochmal ins Archiv stellen oder so weiter. Deswegen habe ich mir überlegt, ob es nicht sinnvoll wäre, dieses Archiv zu öffnen nach einem gewissen Zeitraum. Und deswegen würde ich das jetzt gerne mal probieren, dass wir immer hier bei Intern Moin, immer wenn die Wochenzusammenfassung kommt, stellen wir die Folgen von vor einem Jahr dann frei für alle zur Verfügung und öffnen unser Archiv quasi jetzt Woche für Woche, immer parallel. Also wir sind jetzt in der Kalenderwoche 2. Das heißt, ich werde jetzt, wenn die Folge online geht, auch parallel dazu die Folgen von vor einem Jahr online stellen, die bis dato nur Patreon oder Steady exklusiv waren. Mhm. Und da bin ich mal gespannt. Ich würde gerne wissen, wie ihr das empfindet. Also auch von der technischen Seite her ist es ein bisschen komisch, weil die Folgen sind alt im WordPress markiert. Das heißt, die tauchen bei euch je nach Podcatcher unterschiedlich aus. Ich habe das in den Winterferien jetzt probiert und habe mal eine alte Folge online gestellt. Bei manchen Leuten taucht die als neu auf, bei manchen Leuten taucht sie zwar auf, aber nur, wenn man danach sucht. Also gebt uns mal bitte Feedback, was jetzt da genau bei euch passiert, ob das vom Handling her in Ordnung ist. Ihr könnt die Folgen dann natürlich ganz normal auch über die Webseite anhören, aber das ist ja nicht so ganz bequem wie im Podcatcher. Ihr könnt aber im öffentlichen Stream, also den ihr bei iTunes und Spotify und so findet, dort auch gezielt dann nach diesen Folgen gucken. Du weißt bestimmt nicht mehr, welche Folgen wir letztes Jahr hatten. Ich sag's mal ganz kurz, das sind die Folgen 2090 bis 2095. Da hatten wir natürlich auch unsere Jahresvorschau für 2018. Klar, es fühlt sich jetzt nicht mehr ganz so aktuell an, aber vielleicht nochmal zum Reinhören, welche Titel waren da, auf die wir uns gefreut haben, die dann noch gar nicht erschienen sind oder die vielleicht Schrott wurden. Und die erste reguläre Folge vom 10. Januar 2018 war dann Ahead in Time. Das ist dieser 3D-Plattformer, der so ein bisschen an die alten Rare-Spiele erinnert. Dann Bridge Constructor Portal. Das fand ich auch ein sehr cooles Spiel letztes Jahr. Ein Bridge-Constructor-Spiel, wo man wirklich einfach nur so Brücken baut und Leute von A nach B bringen muss, aber im Portal-Universum. Also ein Mix zweier Genres nicht nur, sondern zweier Marken, die sich davor eigentlich noch gar nicht kannten. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und Grogoa war noch die Folge. Und Le News der Kalenderwoche 2. Da haben wir über Lootboxen geredet, der Robin und ich.
Das Grogoa-Dings, Name. Aber dieses Puzzlespiel ist super, wollte ich nur sagen.
Das also
wenn ihr
großartig.
Das noch nicht kennt, müsst ihr diese Folge auf jeden Fall hören. Ich verpflichte euch hiermit zu, weil das ist wirklich ein extrem schönes Spiel, müsst ihr zocken.
Einer der schönsten Puzzle-Games, die ich je gesehen habe, auch bis heute noch. Ja, richtig schön für iOS, PC, Switch, auch inzwischen Android. Genau. Und das ist die Idee dahinter, dass wir jetzt diese Folgen online stellen, dass uns auch vielleicht mal wieder ein paar Leute entdecken, die uns noch nicht kannten. Also wenn ihr zum Beispiel auch sagt, oh ja, Grogoa habe ich auch gespielt, das wollte ich sowieso schon mal empfehlen, dann habt ihr jetzt wieder die Möglichkeit, auch diese alten Folgen Leuten zu empfehlen, die noch nicht Supporter bei uns sind und macht es dadurch vielleicht auch einfacher, dass neue Leute zu uns finden. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Also von daher, auch wenn Ports oder so rauskommen, shared unsere Folgen, macht Leute auf uns aufmerksam. Das Archiv ist so groß bei uns, da ja. ist sicherlich für jeden was dabei.
Wäre ja auch schade, da jetzt irgendwie so drauf sitzen zu bleiben. Ne? Es ist, man hat ja damit auf jeden Fall auch die Möglichkeit, so ein bisschen seinen Inhalt dann auch zu streuen. Sowas ist dann natürlich auch für SEO gar nicht so übel, weil manche Leute wären natürlich ja in TU. Auch der beschwert sich die Katze. Ja. die alten Titel wären dann natürlich dann auch in diesem Fall dann auffindbar und fanden das ganz gut. Ja, ist, glaube ich, echt okay, ohne dass es irgendjemanden ärgert von den Supportern, glaube ich.
Ja, ich denke auch. Also wenn ihr jetzt irgendwie Patreon und Supporter seid und ihr findet es total doof, dann sagt uns bitte auch eure Meinung. Also bitte gebt uns Feedback im Feedback-Kanal auf Discord oder schreibt uns eine Mail. Die findet ihr natürlich bei uns auf der Webseite, auch im Impressum, Twitter. Ihr könnt uns da auf jeden Fall gut erreichen und uns Feedback geben, natürlich auch auf Patreon und Steady direkt selber auch. Genau. Und von daher schreibt uns mal, wie ihr diese Idee findet mit der Öffnung des Archivs. Das nur so als Hausmeister-Durchsage. Dann kommen wir jetzt zu den Spielen 2019 und wir fangen mit deinem Spiel an, Micha. Wir hatten ja die Gäste, die ihre Spiele vorgestellt haben. Da waren natürlich schon auch einige Titel dabei, auf die ich mich sehr freue. Ich habe jetzt aber noch mal ein paar andere Spiele rausgesucht, die da in dieser Liste noch nicht aufgetaucht sind. Und fangen wir doch mal mit deiner Vorfreude Platz 1 an. Du hast ein Spiel, auf das ich mich tatsächlich aufreue, aber ich überlasse dir den Fortschritt.
Fortschritt.
Das neue Spiel von Remedy. Fortschritt. Also, Fortschritt natürlich.
Danke, dass du mir den Fortschritt überlässt. Du kannst ja gerne in der Vergangenheit bleiben, während ich den Fortschritt annehme. Air Control heißt es. Das ist das neue Spiel von Remedy. Das wird in Zusammenarbeit mit 505 Games entwickelt. Und das ist allein schon, also ohne überhaupt über dieses Spiel zu reden, ist die Kollaboration schon cool, weil 505 Games ist, finde ich, ein ziemlich cooler Publisher. Die haben halt wirklich extrem interessante Spiele in letzter Zeit auch rausgebracht, die, also zum Beispiel das Brother, was mir persönlich extrem gut gefällt, und die machen halt auch so Sachen wie das, wie heißt das? Inside. Ah, ich habe gerade den Titel gesucht. Also dieses diesen Plattform und so. Also super interessante Titel im Portfolio. Und dass die jetzt mit Remedy zusammenarbeiten, finde ich extrem spannend. Und Control ist also auf den ersten Blick ein Third-Person-Shooter. Also es macht im Prinzip das, was man von Remedy so kennt. Also wer seit Max Payne Spiele von denen spielt, der weiß, was so ungefähr vom Gameplay drauf zukommt. Nur hat das diesmal Elemente und Einflüsse von einem Metroidvania. Das ist ziemlich cool. Also Remedy-Spiele waren immer sehr, sehr cineastisch und linear. Und das hier wird jetzt cineastisch und nicht ganz so linear. Also es hat tatsächlich Action-Adventure-Komponenten. Und das ist auf jeden Fall schon mal so rein vom Konzept ziemlich cool. Und was extrem geil an Control ist, ist halt einfach das ganze Setting. Das spielt in so einem sehr, sehr surrealen Setting in einem Gebäude, das nennt sich das alte Haus. Und das ist eine quasi die Station, die Basis von einer internationalen Behörde, deren Aufgabe es ist, so paranormale Phänomene zu beobachten oder noch einzugrenzen. Also man kann sich so ein bisschen vorstellen wie die Men in Black, in nur eben, dass sie dann halt so paranormalen Scheiß machen. Also das, was Fox Mulder gerne früher in Akte X gehabt hätte, machen die da quasi die ganze Zeit. Oder vielleicht auch so ein bisschen wie bei Hellboy, da gibt's ja auch so eine Behörde dafür, dass so so Monster und so solche Sachen nur noch eingefangen werden. Und irgendwas läuft da schief. Also irgendwas ist da schief gelaufen und irgendeine fremde Macht hat sich in das alte Haus quasi eingenistet. Und die Chefin des alten Hauses, das ist die Heldin des Spiels, die muss dann irgendwie versuchen, die Situation wieder unter Kontrolle zu bringen. Und was man dann halt da erlebt, ist eine surreale Reise durch extrem merkwürdige, Inception-artige, surreale Gegenden. Und alleine dieses 15-Minuten-Gameplay, das man da schon gesehen hat und das man auch selber auf der Gamescom dann auch quasi ein Demo-Gameplay dann irgendwie ansehen konnte, das fand ich total cool. Also, weil das Ding ist unheimlich. Ich finde das cool, weil es gibt keine Monster im klassischen Sinne, es gibt keine Zombies, es gibt keine Geister oder so, sondern sie schaffen es rein durch die Architektur und durch so ein paar sonderbare Wesen, aber jetzt nicht diese typischen Wesen, die so durch die Gegend flirren und so, durch solche irritierenden Sachen eine extrem unheimliche Atmosphäre aufzubauen. Und das ist so ein bisschen wie bei Alan Wake, nur halt noch surrealer und mit mehr Stille. Das gefällt mir total gut. Also du kannst da wirklich du konntest schon in dieser 15-Minuten-Demo, konntest du dich total gut auf diese Raumwirkung einlassen. Und das ist wirklich geil, wie diese, wenn wir so große Tore aufgehen, dann ist da so ein ganz, ganz langer Tunnel und dann fängt dieser Tunnel aber so an, sich so leicht um die eigene Achse irgendwie so zu drehen. Und so ein bisschen wie die Creepy-Version von Inception, wo dann auch Raum und Zeit gedreht wird. Oder wer Inception jetzt nicht gesehen hat, das ist für unwahrscheinlich, aber vielleicht hat irgendjemand dann auch Doctor Strange gesehen. Also wenn Doctor Strange schlecht träumt, so sieht Control aus.
Ja, an Inception musste ich auch sofort denken. Also das war auch das, was mich daran total angesprochen hatte, dieses Surreale, ohne dann gruselig wirklich so mit Monstern zu sein, aber trotzdem halt eine gruselige Atmosphäre zu erzeugen. Mhm. Das kann ich genau nachvollziehen. Das ist auch das, was mich daran reizt. Und es ist halt Remedy. Ich mag auch, dass sie jetzt so ein bisschen, es sieht ja trotzdem noch cineastisch genug aus, aber es sieht nach deutlich mehr spielerische Herausforderung auch an. Also, dass sie da irgendwie weiter sich reinknien und eben jetzt nicht den Weg gehen, so David Cage-artig, so immer weniger Gameplay zu machen, sondern es sieht halt wirklich auch nach einem Actionspiel aus, ja, wo man was zu tun hat. Das finde ich, sieht sehr, sehr spannend aus.
Genau, und ich finde ganz cool, dass die, also die Protagonistin, die heißt Jess, und sie kann auch verschiedene Fähigkeiten annehmen. Da kommt so ein bisschen das Metroidvania so rein. Also so ähnlich wie bei Samus Aran oder halt andere Metroidvanias ist es ja, sind viele Orte nicht erreichbar, weil die Charaktere bestimmte Fähigkeiten nicht haben und diese erst erlernen müssen. Und das ist bei ihr auch so. Und da gibt's halt zum Beispiel so eine Schwebefähigkeit, da kann sie so ein bisschen über den Boden gleiten und damit kannst du natürlich dann entfernte Plattformen erreichen und das ist zum Beispiel eine von den Fähigkeiten, die man erst einmal erwerben muss. Und man sieht halt schon in der Demo, da gibt's irgendwie Brücken so in der Entfernung, das ist ein total geilen Gang, das ist einfach so eine Riesenschlucht, die ist komplett schwarz, die sieht aus, als würden die Wände so aus schwarzem Monolithstein irgendwie bestehen und da gibt's hinten auch alles irgendwie so Türen und dann sagte die Dame, die diese Demo begleitet hat, ja, aber es ist, man kann da auch hin. Also man kann später kann dann wirklich auch zu diesen Türen hin und diese Türen führen dann wiederum zu anderen Orten. Und das finde ich extrem spannend und cool. Also ich bin super angetan. Ich finde auch die Waffe cool, die Jess hat. Sie hat eigentlich nur, in Anführungsstrichen, nur eine Pistole dabei. Also sie wechselt jetzt nicht die ganze Zeit Waffen. Aber diese Pistole transformiert sich. Die besteht nämlich auch so aus so kleinen, ja, auch aus so kleinen schwarzen Steinchen. Und die, je nachdem, was für eine Waffenfunktion sie wählt, also es gab zwei, die man in der Demo gesehen hat, nämlich einmal nochmal schießen und dann so eine Art Kinect-Schuss, was mich da so an das Spiel PsyOps erinnert hat, falls es noch jemand kennt. Da gab es auf PlayStation so ein Game, wo man so auch Sachen in die Luft heben konnte und sowas alles. Und du kannst hier Gegenstände nehmen und die auf andere feuern. Und das ist auch dann irgendwie, das ist ziemlich cool. Also ich finde, das gefällt mir von der Mischung auch nicht gut. Und ich freue mich drauf, weil es einfach, es wird vom Gameplay relativ überschaubar sein. Ich erwarte auch gar nicht, dass es jetzt irgendwie mega fette neue Mechaniken hat oder so. Ich freue mich einfach auf diese Inszenierung, auf das, was Remedy extrem gut kann. Also das ist für mich so, wo AAA auch so am reizvollsten wirkt, wenn man so eine fremde Welt nimmt und die wirklich mit absoluter Perfektion inszeniert. Und also Remedy kann das. Das müssen die ja nicht mehr beweisen, dass sie das drauf haben. Und das, was ich da bisher gesehen habe, versetzt mich ein bisschen in Aufregung. Also ich finde auch, wie die Demo endet. Also gibt es irgendwie so einen stinknormalen Bosskampf irgendwie oder so mit Boss, hatte die Präsentation gesagt. Und dann fängt Jess an, so in den Raum zu schweben und der Raum ist komplett weiß und dann kommt von oben so eine umgedrehte, mysteriöse Pyramide so ins Bild und sie schwebt drauf zu. Mhm. Man denkt sich, what the fuck? Und es sieht erstens geil aus und man weiß auch nicht so richtig, es ist merkwürdig. Irgendwie ist es in der Realität verankert. Also man erkennt viele Elemente wieder. Es ist irgendwie so eine Art Gebäude. Man kennt so ein Regierungsgebäude, so ein amerikanisches, und das ist so Realität. Und dann sind da einfach so weirde Sachen drin. Und die haben auch so Begriffe. Zum Beispiel gibt es dann irgendwie immer so einen Typ, der dann manchmal erscheint und ich glaube auch zu Jess redet, so habe ich es jedenfalls verstanden, und er redet dann von Ritualen und diese Rituale sind bestimmte Vorgänge, um bestimmte Türen in dieser Welt zu öffnen und sie muss dann zum Beispiel viermal an so einer Leine ziehen und das sieht so aus wie so eine Lampe, wie so eine Nachtlampe, aber das ist so eine Art Ritual und ich bin total gespannt auf diese super merkwürdige, auf diese Missionen, die da sind. Und auch geil ist, es gibt auch Nebenmissionen. Also es gibt so, es ist nicht nur ein Hauptplot, sondern es wird auch so Sidequests geben, optionale. Und da ist ein Typ, der sitzt irgendwie in so einer Testkammer und der muss die ganze Zeit einen Kühlschrank anstarren. Und der sagt, wenn ich aufhöre, diesen Kühlschrank anzugucken, dann passiert irgendwas Schlimmes, bitte hilf mir. Und der sitzt da wirklich seit einem Tag und guckt sich diesen Kühlschrank an. Und du hast keine Ahnung, was es heißt und wieso. Aber es klingt halt wie so eine Creepypasta, weißt du, so die Geschichte, irgendwas extrem Merkwürdiges, und das finde ich mega spannend. Also bin ich super gespannt drauf. Bin ich sehr hyped. Das ist neben Resident Evil 2, das kommt ja jetzt bald raus, wirklich eins der, ich ordne das wirklich so ein bisschen als Gruselgame ein, also nicht so klassisch, aber ich find's gruselig, weil das so Albtraumbilder und Albtraumgeschichten sind. Und es geht sehr viel über diese Umgebung. Also ich bin da mega gespannt drauf. Super gutes Ding. Es soll dieses Jahr noch kommen.
Genau, also Remedy kommt dieses Jahr, alles genau. Remedy für PC, Xbox und PlayStation 4,
Switch. Switch wahrscheinlich nicht. Aber einen Termin haben sie halt noch nicht. Also es ist jetzt einfach nur grob 2019 angegeben. Ich hoffe ja, dass es noch kommt, weil Remedy hat auch einfach keine Scheu davor, so ein Spiel auch zu verschieben. Meistens immer zum Guten. Die Spiele sind ja alle ausnahmslos gut. Und könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht nicht mehr dieses Jahr kommt.
Ja, beim letzten scheiden sich die Geister, aber ja, ich denke auch, dass die immer noch qualitativ sehr hochwertig sind. Ich denke auch, dass es realistisch ist, dass es dieses Jahr noch kommen kann, weil ja schon lang genug angekündigt. Ein Spiel, was auch sich gewünscht wurde in der 2019-Liste, was tatsächlich dann gar nicht aufgetaucht ist, zu meiner Verwunderung, ist nämlich Outer Worlds. Das ist das Spiel, auf das ich mich wahnsinnig freue. Da bin ich auch so ein bisschen gehypt drauf. Wurde jetzt während der E3 angekündigt und vorgestellt und ist das neue Spiel von den Obsidian-Leuten. Ein Sci-Fi-Rollenspiel, was brutal an Fallout erinnert, aber eben mit einem anderen Setting. Also man ist eher im Weltraum unterwegs, reist von Planet zu Planet. Aber es hat eigentlich alles, was Fallout New Vegas, mein Lieblings-Fallout, auch ausmacht. Also so ein bisschen skurrile Charaktere, ein Setting, was sich so leicht an der amerikanischen Vergangenheit orientiert, ja, mit so einem Augenzwinkern auch so ein bisschen diesen Trash-Faktor damit reinbringt, und es soll in der Linie von Fallout New Vegas auch spielerisch sich bewegen, also ein Third-Person oder eben ein First-Person-Rollenspiel mit ein bisschen Action-Einlagen und vielen Dialogen und vielen Missionen, und es ist von Obsidian. Also von daher mache ich mir da echt wenig Sorgen, dass es nicht gut werden wird. Das ist ein Obsidian-Spiel, also von daher werde ich das spielen und ich werde es hoffentlich auch mögen, und es hat alle Elemente, die mich eigentlich komplett ansprechen, nämlich dieses quirky Sci-Fi ist genau mein Ding. Hast du den Trailer gesehen?
Nee, habe ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass nach Fallout 76 eigentlich alles besser sein kann. Also ich glaube, so schwer ist es jetzt nicht, die Fallout-Fans abzuholen. Also selbst wenn es ein mittelklassiges altes Fallout wäre, oder wenn die ein HD-Remake von New Vegas oder so bringen würden, das wäre immer noch besser als das 76, habe ich das Gefühl. Aber es klingt gut. Obsidian ist natürlich ein toller Entwickler. Warum gibt es denn hier kein neues Alpha-Protokoll? Hallo? Also was ist denn da los? Also hier, ne? Alpha-Protokoll war ziemlich gut. Sieht jetzt heute nicht gut aus, wenn man es auf Bildern guckt, aber es hatte echt mal. Aber ich, davon abgesehen, also vielleicht wird das ja ein Erfolg und dann kommt Alpha Protocol 2, ja, dann bin ich ja auch dabei.
Eben. Also ich freue mich vor allem, dass das eine neue IP wird. Also ich mag ja natürlich auch, wenn neue Fallouts und so kommen, klar, aber das hat sich jetzt auch schon, hat man bei Fallout 4 auch schon gemerkt, dass die Marke irgendwie so ein bisschen sich selbst persifliert, ja fast schon, und deswegen freue ich mich, dass mit Outer Worlds da halt einfach mal ein bisschen frischer Wind reinkommt, neue IPs, neue Ideen und neue Settings.
Ja, ist weird, ne?
Genau. Arg viel mehr weiß ich noch gar nicht über Outer Worlds, aber ich freue mich immer. Horizon Zero Dawn und so hat ja auch gezeigt, dass man auch mit neuen IPs unglaublich erfolgreich sein kann und nicht immer die alte Suppe wieder aufkochen muss.
Ja.
Das ist ja auch, was du bei Remedy jetzt gesagt hast. Die haben sich ja auch jedes Mal irgendwie neu erfunden und neue Settings gemacht, und das gefällt mir.
Das ist irgendwie seltsam mit den Bethesda-Dingern, ne? Also ich finde alle anderen Singleplayer-Spiele von Bethesda mega gut. Ich freue mich zum Beispiel auch auf Rage 2. Ich glaube, das ist auch, Also das sieht wirklich extrem nach Spaß aus. Wie Doom eigentlich. Nur halt im Fallout-Setting.
Das ist aber super. Noch, ja.
Ich muss aber auch ehrlich sagen, also so viel habe ich jetzt vom Gameplay nicht gesehen, aber ich finde schon die Stimmung, die so durch den Trailer und durch die Bilder auch transportiert wird, finde ich geil. Hoffe, dass sie das auch halten. Und ich mag ja auch so Sachen wie Evil Within und so, aber irgendwie diese ganze RPG-Sparte, die sie da fahren, die hat mich noch nie angesprochen. Also ich finde Skyrim immer totlangweilig. Ich finde dieses Online-Zeug finde ich totlangweilig. Hat mich irgendwie nie angesprochen. Deswegen hoffe ich ja, dass Obsidian da jetzt einen Twist reinbaut, der das Ganze dann auch interessant macht. Also ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass die bei Fallout sich da ein bisschen zu sehr auf den Namen auch verlassen haben. New Vegas war ja wirklich, das habe ich auch gespielt, das fand ich auch sehr gut. Aber Fallout 4 fand ich zum Beispiel grausig. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja. Und dabei hätte man ja, also man hat auch nicht das Gefühl, dass sie sich da weiterentwickeln. Und es fühlt sich, also dieses Sandboxy-mäßige ist auch mittlerweile überholt, finde ich. Also ich glaube, das konnte man, das war vor damals, als es bei Morrowind und bei Skyrim, Skyrim nicht mal, wie heißt das davor? Oblivion, ne? Da war das echt okay, dieses Sandbox-artige, aber ich denke, es gibt so viele große Spiele, die mittlerweile zeigen, dass man da auch geschliffenere Spiele machen kann, dass glaube ich, also ich glaube echt, dass Fallout New Vegas, dass das ist der Höhepunkt der Reihe erstmal ist.
Ja, ja, absolut. Bin ja mal gespannt. Also Outer Worlds kommt dann natürlich hoffentlich dieses Jahr, kann aber auch locker noch ein 2020-Titel werden. Ich bin mal gespannt. Auch PC, Xbox, PlayStation 4. Das nächste Spiel hat auch so einen leicht dystopischen Charakter, finde ich. Also Sable, das du dir noch rausgepickt hast, besticht, glaube ich, vor allem durch seinen Grafikstil. Der hat mich ja völlig geflasht.
Also zu Sable muss man sagen, dass man eigentlich gar nicht so viel weiß, ne? Das nur vorab, deswegen kommt das jetzt hier auch an zweiter Stelle. Über Control hat man ja schon viel gesehen, aber Sable ist wirklich so noch ein Fragezeichen, haben wir jetzt nicht so konkret Gameplay von gesehen und so, aber Sable sieht jetzt so anhand der ersten Eindrücke so aus, wie ein, so ein bisschen wie Journey, mit einem Setting, das mich voll an Star Wars erinnert hat, komischerweise, nämlich da gibt's nämlich in diesen einen J.J. Abrams Film, wie heißt denn der nochmal? Da gibt's auch die Rey, die am Anfang, die Schrottsammlerin, die in dem alten Sternzerstörer nach Schrottteilen irgendwie sucht. Und genau daran erinnert mich Sable. Weil es, weil du ja auch irgendwie, du bist irgendwie so ein Wesen, humanoides Wesen, ist nicht ganz klar, Mann oder Frau. Und du steigst dann auch auf so ein Hover-Ding und gehst dann auch in so eine alte Ruine rein, die auch so abgewrackt aussieht und alte Technologien dann irgendwie in Sand begraben sind, spielt auch in der Wüste und so. Das ist quasi wie der Anfang von diesem Star Wars Film. Wie heißt der denn nochmal? Star Wars 7, aber wie heißt denn der Titel? Oh, das ist voll vergessen. Jetzt werden die Star Wars Fans rotieren. Na, der J.J. Abrams Film so. Und Ray, daran hat mich das voll erinnert. Ja, ja. Und dann ist aber, es sieht aber nicht vom Stil nicht so aus, sondern es hat so einen ganz harten Comic-Stil. Also der sind so feine Outlines, es sind reduzierte Farben, also es ist so, als hätte man die Panels wirklich immer nur mit 3-4 Farben bemalt. Alles sehr, sehr pastellig.
Ja, sieht so aus wie die Comics aus, ja. So franco-belgische Comics aus den 80er, 90er Jahren. Also so ganz reduzierte Farbpalette, richtig dicke, also nicht dicke, sondern richtig sichtbare Comic-Zeichen, Outlines und keine Texturen, sondern eigentlich nur so. Ja, so
Schraffur und sowas, ja. Ne? Also.
Ja, so Schraffuren
und Punkte, ja, genau. Und sowas alles. Sieht aber in Bewegung extrem faszinierend aus. Und ja, das hat mich direkt gepackt. Also ich bin für diese Journey-Dinger, bin ich eh immer zu haben. Da kommt jetzt auch für PS4 eins raus. Das Name mir auch entfallen ist. Guck mal, 15 schon.
Vane, genau. Das kommt jetzt deswegen haben wir das jetzt beide nicht gepickt. Vane hat uns auch total angesprochen, aber das kommt jetzt, glaube ich,
schon jetzt
Ende Januar. Deswegen haben wir jetzt erstmal Save.
Also Journey mit einem Twist, da bin ich sowas von dabei. Also Walking Sim mit der Schuss Poesie und Postapokalypse. Also da sagen wir beide bitte mehr. Und das ist echt cool, also.
Und weißt du was? Und der Titelsong vom Trailer ist von einer Band geschrieben, die Japanese Breakfast heißt. Also wenn das nicht zu uns passt, dann weiß ich auch nicht.
Dann würde ich echt mal sagen, Blindkauf. Nein, Sable sieht wirklich gut aus. Aber man weiß nicht so viel über Sable. Das ist ein Titel, der auch, glaube ich, ziemlich untergegangen ist unter den ganzen. Aber freue ich mich trotzdem drauf. Bin ich gespannt. Da gibt's auch keinen Termin außer 2019. Soll aber hoffentlich dieses Jahr irgendwann nochmal rauskommen. Xbox
exklusiv. Ja, ist von Raw Fury.
Ich glaube, Xbox exklusiv auch, ne? Wenn ich mich nicht irre. Xbox exklusiv?
Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass es ein Switch-Spiel auch ist, von der Optik, aber das kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Es war dein Spiel. Aber es gibt es auf jeden Fall auf Steam, das habe ich gesehen. Also, aber das heißt ja nichts. Also kann sein, dass es
Xbox exklusiv ist. Ich glaube nämlich schon. Also ich habe es jedenfalls, das wird zum ersten Mal auf der Xbox-Konferenz, glaube ich, vorgestellt oder zumindest im Zuge dessen. Ja. Deswegen vermute ich jetzt mal, dass Microsoft sich da die Rechte, die zeitexklusiven Rechte auf jeden Fall gesichert hat.
Okay, das müssen wir nochmal verifizieren. Ich weiß nur, also auf der Seite selber vom Entwickler steht nur die Steam-Version. Vielleicht kommt es konsolenexklusiv dann, aber
vielleicht kommt das auch gar nicht für die Xbox.
Steht nur der PC-Version. Eben, vielleicht ist es
ja, vielleicht nur eine PC-Version. Will Microsoft nichts. Ja, nein, wer weiß. Ja, das ist gut. Aber auf jeden Fall ziemlich cool. Also guckt euch mal den Trailer an, wirklich sehr schöne Stimme. Also wirklich auch, das wurde ja von den Gästen auch, teilweise wurden ja einige solcher Titel erwähnt. Sea of Solitude zum Beispiel erinnert mich auch irgendwie dran. Also es gibt so eine Sparte von so Indie-Spielen, die so eine ganz...
Ja, oder Rime.
Genau,
oder
so, die so eine melancholische Schiene absichtlich fahren, die so eine weite Landschaft haben und so. Auf so eine Scheiße stehe ich voll. Also Gameplay-Mechanik, scheiß mal auf Gameplay-Mechanik, Stimmung. Ich will hier sitzen und 2 Stunden lang traurig sein, finde ich gut.
Also ja, Far Lone Sales war letztes Jahr auch genau so eine Stimmung, die mich auch total berührt hat. War auch ein ganz, ganz fantastisches Spiel, aber auch mechanisch sehr wenig.
Also schöne Sachen.
Ja, ein absolutes Mechanikspiel ist dagegen mein nächster Titel, nämlich Trials Rising, das neueste, der neueste Ableger der Trials-Reihe, wenn ihr die nicht kennt. Das ist Trials, ist diese Bike-Kunststück-Action-Plattformer-Geschichte von Ubisoft, wo man mit einem Motocross-Motorrad versucht, über Hindernisse zu kommen. Und diese Sportart nennt sich eben Trials. Die gibt's ja auch in echt, in Hallen und Meisterschaften. Und Trials Rising führt das Ganze ad absurdum, aber versucht wieder so ein bisschen zurückzukommen. Also vorherige Trials-Teile sind wirklich so völlig abstrakt gewesen. Da warst du in der Zukunft unterwegs, die Schwerkraft hat sich ausgeschaltet und Trials Rising bringt ein paar frische neue Ideen dazu, aber es bleibt im Grunde wahrscheinlich das gleiche Spiel wie immer. Geht so ein bisschen in die Ecke Super Meat Boy eigentlich auf einem Motorrad. Ja, du stirbst 1000 Tode, kommst nicht über Hindernisse drüber und bist dann mega stolz, wenn du es dann geschafft hast und die Strecke gemeistert hast. Wir haben es auf der Gamescom auch schon angespielt. Da kam dann der Daniel kurz dazu bei Ubisoft, als ich da die Anspielsession hatte. Und es gibt nämlich einen ganz geilen neuen Tandem-Modus, wo du zu zweit auf dem Motorrad sitzt und deine Gewichtsverlagerung so eben absprechen musst, dass du zu zweit mit diesem Tandem-Bike irgendwie ins Ziel kommst. Ein irre Spaß, also hat auch immer wieder solche absurden Modi dabei, wo du dann eben zu zweit auf dem Motorrad sitzt, hat einen großen Multiplayer-Part jetzt auch wieder inkludiert und so weiter. Also da freue ich mich wahnsinnig drauf. Ich mag diese Trials-Serie einfach total gerne, erwarte da jetzt aber keine große Revolution vom Gameplay, sondern erhoffe mir einfach, dass tolle Strecken wieder dabei sind und dass mich dieses Gefühl wieder packt, diese Herausforderungen zu meistern. Kommt da auch wieder für alle Plattformen. Ich fand das
Trials Fusion ziemlich cool mit diesem Zukunftssetting. Da waren ja viele nicht so begeistert, aber ich fand das echt geil, weil das so zynisch war. Also die Welt geht...
Also dieses leicht Makabere haben die ja immer mit
drin. Die Welt geht unter und irgendwie machen wir jetzt Stunt rein, yay! Und das fand ich immer sehr witzig an Trials. Hat mir echt ganz gut gefallen, bin ich auch mal gespannt.
Genau, du hast Sayonara.
Ja, es geht ja auch um Bikes in dem nächsten Spiel, deswegen passt Sayonara White Hearts da auch ganz gut rein. Entschuldigung, ich habe dir die Überleitungen zerstört, Herr Moderator, aber ich
kriege schon. Nee, deine war besser.
Und diese Sayonara White Hearts ist auch ein Spiel, worüber man jetzt nicht allzu viel weiß. Das ist ein, so wie es aussieht, ein Musikspiel, auch mit einem reduzierten Vektorgrafikstil, der eigentlich ziemlich krass an Suda 51-Spiele oder die Cover von Just Dance erinnert. Und das handelt davon, dass anscheinend verschiedene Gruppierungen, also Motorrad-Gang, Gangstern gegeneinander kämpfen. Und das ist ein ganz weirdes Konzept. Mhm. Also es sieht von den Bildern so aus, als würde sich das spielen wie so ein normales Musikspiel. Das heißt, man fährt on Rails, also ins Bild hinein, so ein bisschen wie bei Star Fox, hat dann so Spuren und die muss man dann irgendwie quasi dann auch treffen oder so ein bisschen wie bei Fampa oder ähnliche Spiele.
Und witzig finde ich, dass die Entwickler selber nennen ihr Genre a Pop-Album Videogame. Also ein Pop-Musikalbum-Videospiel. Das habe ich noch nie gehört. Haben es irgendwie auch neu erfunden.
Und das ist ganz cool, weil weil die halt auch kämpfen. Also das ist nicht nur so, dass die einfach nur fahren, sondern es finden währenddessen auch Kämpfe statt. Also mit einem Schwert oder mit irgendwelchen anderen Moves und so. Also die machen quasi Motorrad-Kung-Fu. So wie man es aus einigen Actionfilmen irgendwie kennt, aus einigen Hongkong-Actionfilmen, und das ist fantastisch. Also es sieht wirklich extrem super stylisch aus. Die Farben, die dominieren, sind so violett, rosa, rot, blau. Also es ist schon eine ziemlich reduzierte Farbpalette. Und ich finde so allein der Style ist geil. Also stellt euch mal so ein bisschen vor, so wie in Final Fantasy Cloud Strife dann irgendwie auf seinem Motorrad hockt und dann sein Mega-Schwert irgendwie am Start hat. Solche Bilder gibt es hier halt auch. Das ist ein Screenshot, wo einer der Protagonisten, die Stereo Lovers, so heißen die, das sind Mann und Frau, beide auf Motorrad.
Stereo Lovers.
Beide haben irgendwie ein
Schwert dabei. Die hören nicht unseren Podcast, Michael, die Stereo Lovers.
Und die kämpfen dann gegen The Fool. Das ist dann der Einzige, der wohl anscheinend alleine unterwegs ist. Und die stehen auf dem Motorrad. Also die fahren, also sitzen da gar nicht draußen, die stehen auf fahrenden Motorrädern, haben ihre Schwerter in der Hand und betteln sich dann währenddessen. Und
sieht mega geil. Es hat so eine Mischung aus Res, wenn Suda 51 es neu interpretiert hätte, so ein bisschen.
Das stimmt, ja. Jetzt, wo ich, das ist.
Und mich erinnert es auch irgendwie an die Elite Agents, dieses Musikspiel, weil es ja auch so diese Agentensetting hat, die dann so rumtanzen, aber das war, glaube ich, noch ein bisschen bodenständiger. Ich glaube, jetzt hier mit den Motorradgangs ist auch audiovisuell noch völlig abgefahrener.
Ja, und es macht mir Hoffnung, weil es auch von einem Studio kommt, die gute Sachen gemacht haben. Also die haben Device 6 zum Beispiel gemacht. Das ist, Simogo heißt die Firma, die machen hauptsächlich Mobilgames. Mhm. Dieses hier wird aber halt dann auch für die Switch noch kommen. Und das, also Device 6 war fantastisch. Also wenn ihr das nicht kennt, ist ein super gutes ja, Adventure, Text-Adventure, ich glaube, das lässt sich am besten damit beschreiben, was sehr, sehr geschickt mit Bildern arbeitet und so, ein wirklich extrem gutes Spiel. Ist schon ein bisschen länger her, das ist von 2013, also wirklich ein älterer Titel, aber wirklich heute immer noch spielenswert. Und das macht mir Hoffnung. The Sailor's Dream haben die auch gemacht, das sagt mir jetzt persönlich nichts, das habe ich noch nicht gespielt. Aber allein, dass die, also finde ich cool. Ach doch, Sailor's Dream war das mit diesem Turm. Ah, jetzt habe ich den Namen verwechselt. Das ist auch super. Das kam aber auch schon relativ früh raus. Also, sie haben schon ziemlich lange kein Spiel gemacht, so was jetzt irgendwie etwas näher in die Aufmerksamkeit gerückt ist, aber das sind wirklich gute Sachen. Haben die nicht auch Gearwalk gemacht, überlege ich gerade? Das kennen die meisten.
Das kann sein, doch, ja, genau. Aber Device 6 ist sogar relativ bekannt.
Ah, ich guck gerade. Ja, Gearwalk haben sie auch gemacht. Ja, jetzt wisst ihr Bescheid. Also Gearwalk und das sind alles gute Sachen. Und dieses nach White Hearts geht aber jetzt stilistisch schon wirklich in eine komplett andere Richtung. Und das finde ich spannend. Ja, völlig. Stehe ich voll drauf. Also Musik.
Sieht aber mega japanisch aus, auf jeden Fall.
Ja, ne, man denkt echt sehr stark an
Suda. Ich war ja schon fast enttäuscht, dass du nichts Japanisches pickst in deinen drei Sachen, aber jetzt bin ich wieder beruhigt.
Ja, das Krasseste, was aus Japan kommt, sind ja die, ist ja jetzt Resident Evil 2. Das
kommt ja, die meisten Sachen sind jetzt ja auch Januar, ja. Tales of
Asperia. Also Ace Combat ist ja auch jetzt auch rausgekommen oder kommt jetzt raus. Ace Combat 7 ist auch so ein Highlight, auf das ich mich freue, aber das ist halt alles Januar-Material. Also die, das sind alles so Sachen, die jetzt alle kommen. Und ich glaube da, dieses Code Vein interessiert mich noch sehr, aber da weiß man auch nicht so genau, ob es noch dieses Jahr rauskommt. Das ist halt sowas wie Souls, nur mit einem etwas stärkeren Anime-Einschlag von den Leuten,
die. Und Devil May Cry 5 hat der Björn schon gepickt.
Genau, also das ist auch wieder Capcom. Also Capcom hat dieses Jahr zwei große Hochkaräter wieder am Start. Es sind schon ziemliche Highlights. Und wenn ich ehrlich bin, ansonsten, ja, das meiste wird jetzt halt schon im Frühjahr irgendwie rausgehauen. Tales of Vesperia kam jetzt in der Dev-Edition raus, ist auch sehr schön. Deswegen habe ich jetzt nichts speziell Japanisches gepickt. Ansonsten ist es eher so weirder Nischenkram. Neues in Rankagura oder so irgendwie, wo man jetzt nicht sagen kann, wow, da freue ich mich jetzt drauf, sondern da wartet man erstmal ab, bis das Spiel erscheint und man dann gucken, wie das so ist. Es gibt ja auch keinen Mangel an solchen Titeln, aber jetzt keins, wo ich sagen würde, Highlight. Also ja.
Mein absolutes Highlight jetzt ist es geworden in der Recherche, witzigerweise, weil ich das gar nicht so auf dem Schirm hatte, das neue Spiel von Julian Gollop. Das ist der Originalerfinder der XCOM-Reihe, der ein eigenes Studio hat und der entwickelt gerade XCOM 3, gefühlt, kann man eigentlich so sagen. Das ganze Ding heißt Phoenix Point, ist so ein Kickstarter, nee, nicht Kickstarter, so ein Fig. Projekt, so ein Crowdfunding-Projekt gewesen. Ja, die heißen FIG. Die heißen wirklich FIG.
Nein.
FIG. Doch, die Crowdfunding-Plattform FIG von Schäfer.
So. Naja. Was redet der Manu denn da?
Sollte letztes Jahr schon rauskommen, hat es nochmal jetzt ein bisschen verschoben, weil sie noch ein bisschen Zeit brauchen. Soll jetzt aber dieses Jahr jetzt im Juni 2019 kommen. Phoenix Point ist im Grunde wirklich ganz klassisch auf den ersten Blick ein XCOM-Spiel. Also sieht genauso aus. Du hast diese Laufbewegungen von schräg oben mit deinen Einheiten. Du spielst eine Spezialeinheit, die natürlich gegen Aliens kämpft, natürlich. Und sie in der runden Strategieansicht, in der runden Taktikansicht eben Runde für Runde erledigt. Ist auch genauso wie bei XCOM, bei der modernen XCOM-Variante, dass du eben einen Aktionspunkt läufst und einen Aktionspunkt schießt und dann schaltet die Kamera in diese Third-Person-Ansicht, so über diese Schulterkamera und so weiter und so fort. Aber sie haben sich einige Dinge einfallen lassen, die das dann schon deutlich von XCOM abheben. Also einerseits eben von der Story ist es so, dass die Aliens nicht aus dem All kommen, sondern ein Virus, irgendein Komet ist da mal eingeschlagen vor tausenden von Jahren und ist dann im Permafrost eingesperrt gewesen. Der taut dann 2020 auf, dieser Virus, und fängt an, alle Tiere und alle Menschen in Mutanten zu verwandeln. Mhm. Und diese Phoenix Point Geschichte dreht sich eben um verschiedene Spezialeinheiten. Die Phoenix ist eben die man hauptsächlich spielt. Da gibt es aber dann auch noch andere Fraktionen, spielt dann eben 40 Jahre nach dem Ausbruch. Das heißt, du hast auch diese Postapokalypse sozusagen, die aber halt nicht durch einen Atomkrieg ausgelöst wurde, sondern durch das Auftauen dieses Supervirus. Mhm. Genau, und dann spielerisch sind so viele, viele Kleinigkeiten dabei, die man eben XCOM immer vorwirft, ja, dass diese Schüsse, diese Deckungen irgendwie nur so pseudo berechnet werden. Da haben sie natürlich, was man halt so kennt in so Pitch-Videos, jede einzelne Kugel von einem Soldaten wird ballistisch berechnet, jede Deckung kann wirklich auch physikalisch zerstört werden. Da gibt's dann so Riesenmonster, die so groß sind wie Städte, die dann wirklich so über diesen Planeten laufen, auf denen du dann kämpfen kannst gegen Zwischenbosse, die halt wirklich so 2-3 Stockwerke groß sind. Du kannst wie bei den Fallout-Spielen dann auch gezielt mit dem Scharfschützen eigene Bereiche anvisieren und. Also so ganz viel leckerer Detailkram für halt Leute, die die XCOM-Serie mögen, wird es, glaube ich, ein absoluter Pflichttitel. Und ja, finde ich auch gut, weil XCOM halt so der Platzhirsch war. Also XCOM 1 und 2, diese Neuauflagen, haben das Genre halt so dermaßen geprägt, dass ja alle Spiele auch so aussehen wie XCOM. Und wenn jetzt der Originalerfinder diese Formel nimmt und nochmal überarbeitet und nochmal verfeinert, dann kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass es nicht gut wird. Das sah bis jetzt schon sehr fantastisch und vielversprechend aus. Und deswegen freue ich mich sehr auf Phoenix Point. Klar, erstmal ein PC-Spiel, aber kommt unter Umständen dann vielleicht auch mal für die Konsolen. Das ist ja mit dieser modernen Steuerung auch ganz gut realisierbar. Genau, Phoenix Point.
Cool. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, weil ich ja sonst immer so Horrorspiele vorstelle, aber ich, mir ist es ehrlich gesagt, also Layers of Fear 2 wurde angekündigt, aber es ist nicht klar, wann das kommt. Das sieht fantastisch aus, aber ich habe keine Ahnung, wann das kommt. Das ist also schon eigentlich schon im letzten Jahr schon noch angekündigt worden, irgendwann im Oktober, aber ich würde es jetzt hier an dieser Stelle trotzdem mal erwähnen. Layers of Fear war ein Walking, also kein Survival-Spiel im Sinne von, dass man kämpft, sondern eher so eine, auch eigentlich ein Walking-Simulator, wo man halt quasi durch so eine inszenierte Geschichte durchgeht, aber wirklich cool, also hat mir sehr gut gefallen. Und das zweite, im ersten ging es um einen Maler, der verrückt wird und der seinen versucht, sein Magnum Opus zusammenzustellen und dann total in den Wahnsinn abdriftet und du kehrst immer wieder zu deinem Gemälde zurück und das wird dann einfach immer vollständiger und natürlich auch immer bizarrer und obskurer. Und das zweite hat auch wieder ein Thema, wo es um einen Künstler geht und diesmal geht es um einen Schauspieler. Und es endet mit dem Satz, also er sagt irgendjemand aus dem Off, du bist Schauspieler geworden, damit du nicht du selbst sein musst. Und das ist mal so, wow, geil. Also da freue ich mich richtig auf die Geschichte. Bin mal sehr gespannt, was dann da kommt und warum diese Person ne, so tun muss, warum sie, ne, ist das eigene Ich aus irgendeinem Grund schwer zu ertragen. Da habe ich Bock drauf. Aber da gibt es jetzt keinen so konkreten Termin, was da kommt. Ansonsten kommt ja noch Days Gone, das Zombie-Ding. Bin ich auch mal gespannt. Auch. Ja, da sind ja ziemlich viele underwhelmed und wenn man dann also mal genau nachliest, warum die Leute underwhelmed sind, dann ist der eine Grund, das sieht aus wie The Last of Us und der andere ist, es ruckelt in der Demo. Und das, finde ich, sind zwei seltsame Gründe, sich nicht auf so ein Spiel zu freuen. Weil, also es ist völlig klar, dass ein Spiel so 6 Monate vor Release nicht 100%ig optimiert ist, dass es dann mal zu ruckeln kommen kann. Das heißt nicht, dass diese Ruckler in der Vollversion sind. Also da Optimierung findet immer im letzten Jahr statt. Das ist völlig normal. Und also dieses The Last of Us, ich muss ganz ehrlich sagen, mich stört das null. Weil, also klar, es gibt natürlich Ähnlichkeiten, das liegt aber auch eher so ans Visuelle, aber ich glaube schon, dass sie da eigentlich eher dann andere Aspekte irgendwie rausholen. Ich hatte dann beim Spielen eher das Gefühl, es sich doch schon ein bisschen anders anfühlt. Und ich glaube, nachdem State of Decay mir jetzt nicht so gut gefallen hat, glaube ich schon, dass es so für ein Singleplayer-Erlebnis sicherlich ganz cool wird. Ich finde die Horde halt cool.
Ja, eben. Damit steht und fällt es dann, glaube ich, auch, ob das funktioniert oder nicht, wie sich dieses Gefühl anfühlt, gegen so eine Riesenhorde von Zombies zu kämpfen. Und das hat sich auf der EGX, wo wir es beide ja, oder wo ich es kurz angespielt hatte, auch echt gut angefühlt.
Ja, also ich bin da.
Ich bin verhalten vorfreudig, aber ich will es mir auf jeden Fall anschauen. Ja. Wäre jetzt aber kein Titel, den ich irgendwie rausgepickt hätte, also so als Vorfreude-Titel.
Ja, aber das ist jetzt natürlich kein, also es wird kein Recursive Unlocking wie zum Beispiel Resident Evil haben. Es wird jetzt nicht so sehr auf so viele Adventure-Elemente haben, würde ich mal vermuten, sondern es geht wirklich eher so in diese AAA-Action-Richtung. Das kann ja trotzdem Spaß machen. Also, ja, natürlich, deswegen bin ich schon durchaus gespannt. Und wenn diese Horde-Szenen Spaß machen, also was mir nur Sorgen macht, ist das Umdrehen. Also irgendwie gab es da jetzt irgendwie keine schlaue Lösung, dass man auch nach hinten gucken konnte, ohne dass der Charakter da einfach allzu sehr stehen bleibt. Und da hätte ich mir gewünscht, dass es irgendwie noch eine Taste gäbe, dass man den, dass er so nach hinten gucken kann. Also, oder vielleicht auch ein bisschen so blind nach hinten feuern. Irgendwie so, also muss ja nicht ultra realistisch sein, er darf ja auch ruhig eine fette Waffe haben und nach hinten feuern, das ist ein Videogame. Aber Ansonsten finde ich das ziemlich cool. Also auch mit so Sachen, dass die Horde dich dann verfolgt und dann läufst du in so ein Gebäude irgendwie rein und dann regieren diese Sachen im Gebäude. Das ist irgendwie so ein altes Holzgebäude zum Beispiel und dann brechen dann teilweise Böden nach unten weg und das ist wie bei so einer Verfolgungsjagd. Das finde ich schon relativ interessant.
Ja. Genau, PS4 exklusiv und kommt auf jeden Fall.
Also ich würde jetzt nicht sagen, da bin ich auch, da warte ich auch mal irgendwie ab, aber es gibt eigentlich manchmal so Sachen. Ne? Also man wirft mir ja immer vor, dass ich ein AAA-Hater bin, bin ich gar nicht vor. Auf das bin ich echt mal gespannt. Also ich glaube, das wird besser, als die Leute glauben. Und ich freue mich auf VR.
Nichts mehr und, du hast schon genug gesagt.
Also ich bin mal gespannt, was bei VR noch kommt. Es sind ja irgendwie über... Ja, das stimmt. Also mal im Ernst, also man sagt ja immer, ja, VR ist tot. Da ist alles ist scheiße. Niemand kauft diese VR.
Du sagst immer nur du, VR ist lang nicht tot.
Lange nicht tot, eben. Aber ich höre das immer von allen. Also es ist immer dieses Argument so, ja, nur weil es mich interessiert, ist es auch automatisch tot. Also Trend ist es jetzt. Und ich, ganz ehrlich, also die VR-Projekte sind so viel besser geworden. Ich habe jetzt Beat Saber zum Beispiel gespielt. Das ist der geilste Scheiß. Ja, super. Und wenn noch mehr von solchen, das muss auch gar nicht kompliziert sein. Also selbst sowas wie Fruit Ninja macht ja mehr Spaß in VR. Mhm. Und ich finde da, ich bin mal echt gespannt, was da für Konzepte kommen, weil diesen Monat kommt zum Beispiel ein Spiel, was von Arte gepublished wird, das heißt Sailors.
Ja, wollte ich gerade sagen, das ist nämlich genau das, was mich auch total anspricht, Fisherman's Tale
oder genau, sowas. So war das. Ja. Und ey, das sieht cool aus.
Oh Gott, sieht das gut aus.
Aber wenn die Leute heiß machen, sieht gut aus, so gut aus.
Und es sieht ja nicht nur gut aus, Michael, sondern es hat ja auch so eine interessante Idee. Du stehst als Fischermann, so richtig schön mit Rauschebart und Pfeife, in so einem alten Fischerhüttchen. Und auf dem Tisch steht auch ein Fischerhüttchen als Miniaturausgabe, also als Puppenhaus-Edition. Und wenn du da reinguckst und du bewegst dich, dann siehst du selber, wie du dich bewegst. Und kannst dann dort kleine Dinge machen, die du dir rausgibst, dann hast du sie klein oder du gibst dir große. Also irgendwie, ich habe das Konzept noch nicht so ganz verstanden, aber es hat so ein richtiges Mindfuck-Game, glaube ich, als Idee.
Also das ist, man reicht sich wohl anscheinend Gegenstände weiter, die dann in der Größe variieren. Also wenn, total geil. Und es ist dieses, wenn ihr mal mit einer Videokamera, die gerade einen Videofeed davon ausgibt, was ihr filmt, auf einem Bildschirm haltet, dann entsteht ja dieser unendliche Tunnel. Ne? Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Cooler Effekt, hat David Cronenberg früher auch mal im Film eingebaut und so. Und ja, so darf man sich das vorstellen. Das ist wie eine Dimension in der Dimension in der Dimension, vorwärts wie rückwärts. Also es gibt immer eine andere Größendimension, als würde man durch ein Fenster gucken und da ist eine kleinere Welt drin. Und dann guckt die kleinere Welt aber wieder durch ein Fenster und da ist wieder eine kleinere Welt drin. Und jetzt wissen wir natürlich nicht, wie viele Ebenen es da gibt. Das werden wir dann natürlich sehen. Aber so das, was dieser Trailer da verspricht und was man da bisher drüber weiß, das sieht einfach mega gut aus. Kommt jetzt auch sogar wirklich im Januar. Und ich finde toll, dass Arte weiterhin solche Spiele publisht. Die haben wirklich bisher ziemlich interessante Spiele rausgebracht. Und da bin ich extrem gespannt. Allein das, also solche Ideen in VR, geil.
Und das sind auch Sachen, die halt nur in VR so richtig geil umsetzbar sind. Also das sind, da kann man so viel noch machen spielerisch. Ich meine, auf so eine Idee kommst du halt auch, wenn du mit VR ein bisschen rumexperimentierst und da ein bisschen Jahre auch Entwicklungszeit einfach vergehen, bevor die Leute halt auf diese wirklich geilen Sachen kommen, die halt dann nur in VR möglich sind. Und die Phase, die betreten wir, glaube ich, jetzt dieses Jahr
auch. Ich hoffe halt nur tatsächlich, dass von der PSVR-Brille irgendwann mal ein Update kommt. Also ich finde die so ist ganz cool, dass man das so auf dem Consumermarkt hingesetzt hat, aber wer einmal so eine Oculus oder so auf hatte, der wird, das ist schon ein ziemlich drastischer Unterschied. Also die Spiele selber, auf die kommt es an und die machen am Ende ja auch mega Bock und die meisten Spiele, die für die PSVR auch erscheinen, also die zum Beispiel auch exklusiv dafür erscheinen, sind halt auch schon mit der entsprechenden Auflösung im Hinterkopf entwickelt worden und so weiter und so fort. Aber es gibt ja manchmal so Multiplattform VR-Spiele, die dann auch parallel für Rift und für Oculus und so und da merkst du schon.
Valve
Rift ist Oculus. Genau. Ja. Da merkst du schon, dass das runterskaliert worden ist irgendwie. Dieses Arizona
Sunshine. Ja, ich meine, die PS4 hat jetzt halt auch so ein paar Jahre auf dem Buckel. Also ich meine, mit der Pro geht's einigermaßen, aber ich glaube, die neue überarbeitete PSVR, weiß gar nicht, ob die so viel Power noch rausholen kann, weil es liegt ja gar nicht so sehr am Display, sondern natürlich dann auch an der Rechenleistung, die da generiert werden muss für oder bereitgestellt werden muss.
Ja, ich frage mich, ob man da was über den Extrakasten noch regeln kann, aber ich glaube, da ist wahrscheinlich auch eine Begrenzung. Also irgendwann ist auch wieder der Flaschenhals dann irgendwie auch erreicht.
Ja. Also der nächste Schritt wird, glaube ich, einfach die kabellosen Geräte am PC. Und dann haben die auch wieder einen deutlichen Vorsprung, wenn du dann einfach nicht mehr dieses Kabelgewirr hast beim VR-Spielen. Das macht, glaube ich, schon einen Riesenunterschied. Die sollen ja auch dieses Jahr jetzt endlich kommen. kabellose Lösungen.
Oh ja, da bin ich ja mal gespannt. Ja.
Okay, dann lass uns noch 2-3 Takte zu den Spielen sagen von der Woche. Jetzt haben wir ja schon sehr viel über Spiele gesprochen. Celeste ist der Cast der Woche. Da habe ich mit Fabian Käufer von den Rocket Beans beziehungsweise von Super Stay Forever über dieses fantastische Kleinod gesprochen. Das Celeste ist ein Skill-Plattformer, aber das Besondere an Celeste ist, dass du eben eine Geschichte hast. Celeste ist der Berg und Madeleine erklimmt diesen Berg. Die Folge hört ihr in voller Länge morgen am Sonntag als Folge der Woche. Und am Donnerstag hatten wir einen Nachschlag. Das ist unser Format, bei dem wir komplett spoilern und über alles in dem Spiel reden. Wir haben damit angefangen, dass wir erstmal 20 Minuten über Oxenfree so gesprochen haben. Was ist es für ein Spiel? Um was geht's? Und dann haben wir alle verschiedenen Enden aufgedröselt, haben über die verschiedenen Ereignisse gesprochen, weil Oxenfree ist ein Story-Adventure, vor allem ein Character-Driven-Adventure, bei dem es so viel zu besprechen gibt, dass wir gesagt haben, wir müssen direkt den Spoiler-Part mit dranhängen und es ist wirklich, wirklich toll. Oxenfree ist eine ganz dicke Empfehlung, wenn man auf gute Dialoge steht, Micha, oder?
Nee, ist alles scheiße. Quatsch, ist eins der besten Spiele ever. Die wir aus irgendeinem Grund nicht besprochen haben, ist richtig gut und fucking gruselig. Die Leute reden oft über die Dialoge. Ja, das Dialogsystem ist auch super und innovativ und ist alles toll. Es ist auch eine gute Coming-of-Age-Geschichte. Also es ist wirklich sehr, sehr cool. Aber scheiße ist das gruselig. Also ich persönlich finde, allein durch das Sounddesign, die haben sich so gute Sachen dabei einfallen lassen. Und wer mehr so auf subtilen Grusel Wert legt und es auch gruselig findet, wenn sich so Sachen wie Raum und Zeit verzerren. Und man so, so dieses Mindfuck-Gefühl wie in so einem Traum bekommt, irgendwie Sachen passieren. Ich will jetzt nicht genau verraten, wie was da passiert, aber das ist total, total merkwürdiges Gefühl. Das merkst du am Anfang gar nicht. Also man muss erst wirklich ein bisschen Zeit investieren, bevor diese Stimmung irgendwann kommt. Aber irgendwann wird das so weird und so seltsam, dass man, das ist wirklich extrem gut. Also eins der besten Spiele, die ich kenne. Habe ich mir extra jetzt hier in dieser Limited Run Edition für Switch nochmal vorbestellt, die ist noch nicht da. Aber wenn die da ist, dann wird der Scheiß nochmal durchgebinged. Zweimal. Dreimal.
Ja, ja, das geht auch gut bei dem Spiel. Ja. Genau, da haben wir ausführlich drüber gesprochen. Am Donnerstag, Folge 2357, könnt ihr, wie gesagt, hören, wenn ihr Patreon- oder Steady-Unterstützer seid. Haben wir noch gar nicht erwähnt. Auf patreon.com/insertmoin und auf steadyhq.com/insertmoin. Wenn ihr jetzt irgendwie uns neu entdeckt habt, vielleicht über die Jahresvorschau-Casts, da bekommt ihr dann Zugang, bei 5 € im Monat bekommt ihr Zugang dann zu allen aktuellen Folgen. Und dann könnt ihr Oxenfree in voller Länge dann dort auch hören. Genauso wie die Folge vom Freitag, das war Night in the Woods. Witzigerweise hat es einige Parallelen, finde ich, zu Oxenfree, weil es ist auch eine Geschichte über, naja, es sind keine Jugendlichen mehr, das sind junge Erwachsene. Also die 20-jährige Studentin kommt zurück, hat ihr College abgebrochen, die May, und kehrt in ihren Heimatort zurück. Und ähnlich wie bei Oxenfree hat es einerseits eben auch wahnsinnig gut geschriebene Dialoge und ist ein Adventure, was vor allem von den Charakteren lebt. Und parallel dazu auch hat es eine kleine Mystery-Geschichte, die aber nicht so krass im Vordergrund steht wie bei Oxenfree. Also bei Night in the Woods geht es noch viel, viel stärker um dieses Gefühl, das einem vielleicht auch bekannt vorkommt, wenn man zurück nach Hause fährt, wenn man irgendwie vielleicht im Dorf aufgewachsen ist, in der Stadt jetzt irgendwie wohnt und dann nach Hause kehrt und dann irgendwie so dieses, oh, hier ist alles so eingeschlafen in diesem Dorf, ja, und irgendwie verändern sich die Leute nicht. Und dieses Gefühl, so dieses auch, was in Amerika momentan ja auch politisch dann so eine Brisanz hat, dass die Leute sich so abgehängt fühlen in den Flyover States, in dem Gürtel, in dem Rust Belt. Und dieses Gefühl fängt Night in the Woods fantastisch ein. Es kommt dann auch so ein bisschen so eine psychologische Ebene dazu, dass eben auch nicht so ganz klar ist, warum hat sie denn das College abgebrochen, warum kommt sie zurück, und sie scheint wohl auch irgendwie psychische Probleme zu haben. Das wird dann auch thematisiert, also auch sehr einfühlsam geschrieben und hat eine ganz tolle Botschaft auch in diesem Spiel. Und diese Mystery, die kommt dann noch so ein bisschen dazu, hat aber ein bisschen mehr Länge noch als Oxenfree. Also bei Oxenfree, wie du schon gesagt hast, unglaublich gruselig, man ist sofort in dieser Atmosphäre drin, und bei Night in the Woods fliegt es so ein bisschen nebenher noch und fesselt einen am Ende dann schon, aber braucht ganz lange, bis dann diese Mystery-Geschichte da noch so ein bisschen zum Tragen kommt. Erst im letzten Drittel zieht es dann so ein bisschen an. Hat mir aber trotzdem total gut gefallen. Also auch eine ganz, ganz dicke Empfehlung, Night in the Woods. Für PC, Switch und Konsolen.
Steht neben Celeste tatsächlich auch noch auf meiner Spielliste, habe ich beide noch nicht gespielt. Mhm. Ja.
Das lohnt sich auf jeden Fall, das nachzuholen. Ja, wenn du das mochtest, auch bei Oxenfree, wie die Leute miteinander reden und so authentische Dialoge führen und eben auch so diese, ja, was man vielleicht auch aus so Serien oder so kennt, ja, wenn man so das Gefühl hat, okay, das ist ein Dialog, der dann auch in echt so geführt wird. Und es gibt ja dann ganz oft bei Serien so, wo man sagt, so reden die Leute doch nicht. Und ich finde, Oxenfree und Night in the Woods, die schaffen das beide, dass man das Gefühl hat, ja, das ist so awkward, wie Dialoge auch in echt sind. Also du stehst dann mit May zum Beispiel auch einmal auf einer Party und dann kommt dein Ex, du spielst so eine 20-jährige Katze eben, sind alles so Tierwesen, aber die sich halt total menschlich verhalten. Und dann kommt ihr Ex und ist halt unglaublich fremdschämig und peinlich und das funktioniert halt überhaupt nicht. Und sie hat sich vorher halt irgendwas vorgenommen und verkackt es dann voll und redet dann halt am nächsten Tag im Supermarkt mit ihren Freundinnen darüber, was da jetzt gerade passiert ist und wie sie sich benommen hat. Und die Leute haben Fehler und die haben irgendwie Macken und so weiter. Und du kriegst halt auch so dieses Zwischenmenschliche total gut Mut mit bei Night in the Woods. Echt ganz tolles Spiel. Hat mich echt berührt auch.
Bin ich mal gespannt. Ja, cool.
Das war's für diese Woche. Wir haben euch nochmal zusammengefasst, was diese Woche passiert ist. Wir haben jetzt natürlich nicht über die 2-Jahres-Vorschau-Folgen gesprochen, weil die habt ihr ja auch noch im freien Feed. Die könnt ihr ja komplett anhören. Macht jetzt ja auch wenig Sinn, da nochmal komplett alles zu resümieren, was da drin erzählt worden ist. Die Liste mit Spielen findet ihr dann auch auf dem entsprechenden Blogpost auf insertmoin.de. Die könnt ihr dann auch nochmal nachhören, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Wir haben ja unsere Titel jetzt nochmal nachgereicht, auf die wir uns freuen. Und damit würde ich es, glaube ich, auch heute belassen. Ansonsten würden wir euch jetzt noch erzählen, was wir gerade so spielen, was nächste Woche ansteht. Aber das machen wir jetzt aus Zeitgründen erstmal nicht, sondern freuen uns jetzt auf nächste Woche. Lasst euch überraschen. Am Sonntag gibt es natürlich dann auch immer den Vorschau-Posting auf Facebook und Twitter oder bei uns im Discord, wo ihr sehen könnt, welche Folgen nächste Woche anstehen. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende und begleitet uns doch nächste Woche mit täglich hier bei Insert Moin. Würden wir uns freuen.
Das wäre cool. Danke.
Tschüss.